Der Konflikt um den Iran ist mittlerweile auch ein Wirtschaftskrieg, mit Folgen auch für uns. Die Straße von Hormus ist blockiert, die Energiepreise steigen. Gleichzeitig fordert US-Präsident Trump militärische Unterstützung, auch aus Deutschland, um die Passage wieder zu öffnen. Über die ökonomischen Auswirkungen des Waffenganges spreche ich nun mit dem Iran-Kenner Shakib Mohammad Gu. Ich begrüße Sie, Herr Mohammad Gu. Herr Gu, beginnen wir mit der Sperrung der Straße von Hormus. Was ist aus iranischer Sicht das Hauptziel? Wirtschaftlicher Druck durch ausfallende Öl- und Gaslieferungen oder die Spaltung des Westens durch Streit um eine militärische Beteiligung?
Nein, für den Iran geht es in diesem Konflikt um weit mehr als eine regionale Auseinandersetzung oder einen reinen Wirtschaftskrieg. Es ist die Etablierung oder der Versuch einer Etablierung einer neuen, gerechteren Weltordnung, wo sich der Iran als Ordnungsmacht in Westasien etabliert. Aktuell agiert Iran nach anfänglicher Reaktion auf die Angriffe aus einer Position, wo man die Eskalationsdominanz haben will. Es handelt sich um eine Strategie, wo der Iran natürlich das Ganze auch historisch begründet als Hüter der Straße von Hormus. Und es gibt ja das Sprichwort, wenn die Welt ein Ring wäre, dann wäre der Edelstein auf diesem Ring die Straße von Hormus. Das heißt, das Ganze ist auch tief verwurzelt, auch namentlich in im Erbe von Ahura Mazda. Und symbolisiert auch den Schutz dieser Lebensader für ganz Westasien. Und der Iran will beweisen, dass er die Kontrolle über dieses Nadelöhr besitzt. Und wirtschaftliche Kennzahlen, die Sie eventuell kennen, besagen, dass beispielsweise 21 Millionen Barrel Rohöl allein schon durch diese Menge fließt, was circa ein Viertel des globalen Ölhandels ausmacht. Und natürlich versucht jetzt Trump aus einer veralteten Denkweise die Machtansprüche durchzusetzen, die die USA längst in dieser Region verloren hat. Und die Verwundbarkeit auch der USA wird auch auf diplomatischer Ebene sichtbar. Wenn 7 NATO-Staaten ein Hilfegesuch der US-Koalition ablehnen. Allein schon das ist wahnwitzig, dass die USA, die angeblich die größte, stärkste Militär der Welt ist, nach Schiffchen von anderen Staaten fragen muss, um dort etwas kontrollieren zu können. Und diese Länder lehnen aufgrund des Risikos ab. Länder lehnen so etwas normalerweise nicht ab, wenn sie das Ganze beherrschen könnten und innerhalb kürzester Zeit beilegen könnten. Das ist hier nicht der Fall. Und dem Iran geht es darum, die neuen Realitäten anzuerkennen und sich als unumgängliche Ordnungsmacht durchzusetzen. Und man muss nun mit dem Iran verhandeln, um das Ganze zu Ende zu bringen.
Der Iran setzt bislang offenbar vor allem auf Abschreckung, indem Reedereien die Route meiden. Es wird aber auch über den Einsatz von Seeminen spekuliert. Das hätte langfristige Folgen, da die Passage selbst nach Kriegsende schwer nutzbar wäre. Wie realistisch ist denn dieser Schritt?
Das Ganze wäre eine nächste Eskalationsstufe. Und man würde ja heutzutage hochmoderne Bodenminen benutzen, die thermisch reagieren oder akustisch gesteuert werden. Und es geht wieder einmal darum, die Eskalationsoberhand zu haben. Und wenn wir uns diese Region noch einmal anschauen, es ist nicht nur die Meerenge, sondern es gibt auch eine Inselkette, die unter iranischer Kontrolle ist. Es sind 3 Inseln. Eine Insel wird als Abu Musa oder Bu Musa bezeichnet, dann der große und der kleine Tomb. Und die Schifffahrt in dieser Region ist nicht so einfach und nicht über die volle Breite möglich. Das heißt, an den engen Stellen ist die Schifffahrtsrinne nur ca. 7 Kilometer breit. Und die Topografie der Region zwingt die Schiffe und die Tanker unmittelbar an die iranische Küste heran. Wenn der Iran sozusagen diese Karte der Bodenminen erwähnt, würde das heißen, dass bei einer zum Beispiel bei einer Besetzung gewisser dieser Inseln, man das Ganze in eine Sackgasse verwandeln will. Denn wenn Sie sich auch die Karte anschauen, Länder wie Kuwait, Bahrain und Katar sind zu 100% von dieser Meerenge abhängig. Sie haben keine Pipelines, so wie Saudi-Arabien, die denen ermöglicht, auf einem sehr kleinen Sparflamme noch weiterhin Öl zu fördern oder Gas. Bei Gas ist das ja fast unmöglich. Das Ganze, damit signalisiert der Iran, dass wer die Sicherheit des Iran bedroht, bedroht automatisch die Sicherheit der Region, verlieren die Länder der Region den Zugang zu ihr, verliert ein sehr großer Teil des Westens die Sicherheit, und zwar die Energiesicherheit. Und so will sich der Iran positionieren, ob Minen gelegt wurden oder nicht. Das bleibt eine Strategie des Irans, und allein schon die Räumung von diesen Minen, wenn der Iran selbst diese Minen räumen müsste, sind nach Schätzungen von Analysten wie zum Beispiel Professor Rostschesch im besten Fall in 3 Monate lang. Das heißt, wenn der Iran selbst, wo sie ganz genau die GPS-Position haben, die Minen räumen müsste, würde das Ganze 3 Monate dauern. Das heißt, der Welthandel wäre für diese Zeit gelähmt.
Berichten zufolge bietet der Iran Tankern freie Passage an, wenn sie in chinesischer Währung zahlen. Ist das bereits ein Angriff auf die Dominanz des Dollars oder eher ein Nebeneffekt des Konflikts?
Naja, die Befreiung der Weltwirtschaft von einer US-Hegemonie und vom Petrodollar und die Kopplung dieser Passage nun an den sogenannten Petro-Yuan ist natürlich ein gezielter Angriff auf die Dominanz, die die USA im Wirtschaftskrieg ausübt. Und der Iran könnte natürlich als Speerspitze dieser Entdollarisierung agieren. Das wäre eine Befreiung für alle asiatischen europäischen Partner, die nicht mehr länger der US-Willkür unterworfen sein wollen. Und der Iran beweist, dass er die Macht hat, ein multipolares Finanzsystem durchzusetzen, zumindest im Hormuz. Und das würde ja 25% der weltweiten Erdölhandels betreffen und dient natürlich als Hebel, um eine strategische Schwächung der US-Währungshegemonie unumkehrbar zu machen. Die hat ja schon begonnen seit Jahren, aber nicht alle, die sozusagen das Ganze propagiert hatten, hatten auch die Instrumente und die Hebelwirkungen, um das Ganze durchzusetzen. Iran hat das nun und hat auch eine Rückendeckung aus den asiatischen Ländern, weil sie ja merken, dass die USA solche Kriege auf ihren Rücken anzetteln. Das heißt, die Anzahl der US-Soldaten, die bei solchen Konflikten verwundet werden oder sogar sterben, ist marginal. Die Schwächung der US-Wirtschaft ist vernachlässigbar, und auch was sie an absolute Summe in Geld ausgeben, ist, wenn man es mit dem zum Beispiel Budget für Militärausgaben vergleicht, auch vernachlässigbar. Größte Leidtragenden dieser kriegerischen Auseinandersetzung und dieser Bauchgefühlentscheidung, die in den USA getroffen werden, sind immer die Westeuropäer und die Ostasiaten. Und deswegen ist eine solche Schwächung des US-Dollars im Interesse aller.
Die USA haben die Insel Karg angegriffen, das zentrale Exportterminal des Iran. Nun steht sogar eine mögliche Besetzung im Raum. Welche Folgen hätte das für den wirtschaftlichen Konflikt?
Das ist wieder Teil des Propagandakriegs der USA, die mich auch selbst überrascht. Also in der heutigen Zeit sozusagen solche Mythen zu entwickeln, auch aus dem Mund eines US-Präsidenten, zeigen wieder, dass er nicht genügend Wissen über diese Region hat. Der Iran hat insgesamt 4 Hubs, von wo sie aus Öl exportieren könnten. Das ist Yazd, Kish, Lavan und unter anderem auch Kharg. Es war eine Entscheidung Irans, Kharg sozusagen dafür derzeit zu benutzen. Das ist aber keine Notwendigkeit. Und eine Besetzung Khargs durch die USA wäre natürlich militärisch aussichtslos, wenn man sich die Landkarte anguckt. Diese Insel ist vollständig unter dem Schutz der iranischen Küstenverteidigung, weil sie so nah an der iranischen Küste liegt. Das heißt, nehmen wir mal an, die USA würden da 2500 Special Forces dahin verlagern. Die Insel ist ja kaum bewohnt. Und der Iran könnte ohne zu zucken diese Insel bombardieren. Und egal wie toll diese Special Troops agieren könnten, sie können ja nie an die Küste gelangen. Das heißt, leider ist es ein sehr schlimmer Begriff, aber das wäre tatsächlich ein Fleischwolf, wenn man so eine dumme Entscheidung trifft aus US-Sicht, um nur medial etwas bewirken zu wollen, um den Ölpreis für einige Tage zu drücken. Aber allein schon diese Eskalation im Irak heißt ja, wenn Sie sich die Landkarte noch einmal anschauen, das ist im westlichsten Teil des Persischen Golfes. Und wenn man nun Ihre Frage von vorhin, Landminen plus Bombardierung von Irak vereinen würde, dann würde das heißen, dann kreiert man eine Sackgasse, die man ja vermeiden wollte. Denn wie wollen denn die USA ein Öl- oder einen Schiffsverkehr von da aus steuern? Das ist ja unmöglich. Das heißt, die würden es ja automatisch Wochen, wenn nicht Monate lang zu einer Sackgasse machen und Länder wie Katar, Bahrain und welches Land war das noch? Katar, Bahrain und Kuwait müssen sogar wirtschaftlich gestützt werden vom Goldkooperationsrat oder sogar vom Westen selbst, weil sie komplett abgeschnitten sind. Sie werden landlocked. Und diese Entscheidung müssen sich die Amerikaner sehr gut überlegen.
Neben Hormus ist auch die Meerenge Bab al-Mandab strategisch entscheidend. Eine Sperrung würde den Schiffsverkehr zwar nicht stoppen, aber erheblich verteuern. Welche Auswirkungen hätte das global?
Bab al-Mandab wird in der dritten Eskalationsstufe dazukommen. Bab al-Mandab heißt das Tor der Tränen. Und das könnte sich, oder der Name, es könnte wirklich Programm werden. Denn wenn wir in Hormus von 25% des Erdölhandels sprechen, sprechen wir in Bab al-Mandab von 12% des Welthandels. Das heißt, ob Sie Reis aus Ostasien bestellen, Polymere, Erzeugnisse aus China und so weiter. 12% des gesamten Welthandels muss durch den Bab al-Mandab gehen. Und diese Region ist auch unter der Kontrolle des Irans durch die Houthis. Und eine Sperrung würde ja die sozusagen die Transportrouten um 3500 Meilen erhöhen. Man müsste unter den die Kaproute nehmen um Afrika. Und pro Schiff werden die Schätzungen auf 1 Million US-Dollar höhere Spritkosten geschätzt. Das heißt, abgesehen dieser Zeit des zeitlichen Faktors, das heißt bis zu 2 Wochen Verspätungen, auch noch höhere Kosten. Und die Wirtschaft beispielsweise in Westeuropa oder vor allem auch in Deutschland, die auf Just-in-Time, Just-in-Sequence und so weiter ausgelegt ist, würde kollabieren, weil derzeit plant man vielleicht 15, vielleicht mal 21 Tage Verspätungen, aber alles darüber hinaus, da müsste man komplett die Produktionsart umstellen, man müsste auf Halde produzieren und das Ganze wäre für das jetzige Industriesystem den Kollaps bedeuten.
Könnte sich der Konflikt weiter ausweiten, etwa auf Energieinfrastruktur im kaspischen Raum oder Pipelines von Aserbaidschan Richtung Türkei?
Der Iran hat ja bewiesen, dass sie dass das Raketenprogramm die technologische Reichweite hat, um überall zuzuschlagen, wo seine Interessen gefährdet wären. Und Pipelines, die Sie erwähnt haben, wie zum Beispiel die BTC, sind ein Teil einer globalen Matrix, in der man sozusagen die Energiesicherheit in irgendeiner Art und Weise mit Umgehung des Irans sicherstellen will. Aber durch die Reichweite und durch die Marschflugkörper, wie zum Beispiel Sumar, was Skalpell bedeutet, kann man unter den Radaren fliegen und alle Systeme durchlöchern und trotzdem solche Pipelines innerhalb von Stunden flachlegen. Das ist noch nicht im Interesse des Irans, hängt natürlich auch davon ab, wie sehr sich Länder involvieren wollen. Die Türkei und Aserbaidschan haben sich sehr besonnen verhalten und haben den Iran deutlich gemacht in den zahlreichen Reisen, die der iranische Außenminister schon im Vorfeld des Krieges gemacht hat, dass sie gegen diesen Krieg sind und auch nicht, wie beispielsweise jetzt Saudi-Arabien, wörtlich etwas sagen, aber dann hinterrücks trotzdem noch den USA helfen. Das ist im Falle der Türkei und Aserbaidschan derzeit nicht absehbar. Somit sehe ich für diesen Teil noch keine Gefahr. Das können sich in anderen Eskalationsstufen oder in den nächsten Kriegen, in den nächsten Jahren anders entwickeln.
Was bedeutet diese Entwicklung für Deutschland vor dem Hintergrund von Atomausstieg, Nord Stream-Ausfall, Russland-Sanktionen und möglichen Lieferausfällen aus dem Nahen Osten?
Ja, das ist eine sehr gute Frage, die auch wahrscheinlich den meisten Menschen interessiert, die eigentlich sich nicht für Geopolitik interessieren. Aber lassen Sie mich damit anfangen und einfach die Konsequenzen zunächst für die westliche Wirtschaft insgesamt darzustellen. Wenn Sie sich zum Beispiel den S&P 500 anschauen, hat sie bereits schon 2 Billionen US-Dollar in 2 Wochen verloren. Die Kriegskosten allein belaufen sich auf derzeit 25 Milliarden US-Dollar. Die Bestände an Raketen, wie zum Beispiel Tomahawk-Raketen, wurden in Rekordzeit bereits aufgebraucht. Banken, die in solchen Ländern sichere Häfen waren, wie zum Beispiel die Citibank, überlegen sich komplett aus der Region zurückzuziehen. Eine massive Kapitalflucht hat begonnen, wo Investoren und westliche Influencer und Bewohner von zum Beispiel Dubai bereits jetzt schon nach Singapur abwandern. Und das Thema Petrodollar und Petro-Yuan hatten wir ja schon angerissen. Und die Spritpreise, die sogar in den USA selbst jetzt in einigen Regionen zwischen 8 und 10 Dollar pro Gallone gehandelt werden, plus 52.000 gestrichene Flüge und 6 Millionen Passagiere, die davon betroffen sind und entschädigt werden müssten oder vielleicht auch nicht und dann auch noch vor Gerichte ziehen. Das Ganze bedeutet eine künstliche Rezession, nenne ich mal so, die die USA der Welt geschenkt hat. Und für Länder wie Deutschland, die sehr industrielastig waren und sind und auch exportabhängig, heißt das, dass auch Kunststofferzeugnisse beispielsweise, petrochemische Erzeugnisse wie Ethylen, Propylen, schwerer zu verfügbar sind. Düngemittel und Harnstoff wird dazu führen, dass die Ernten, wenn es das Ganze länger dauert, nächstes Jahr 20-30% geringer ausfallen könnten, weil diese Düngemittel fehlen. Für Sachen wie seltene Erden, die für Elektroautos und so weiter benutzt werden, würde ein Transportstopp bedeuten, dass man weniger E-Autos produzieren kann im Land und dann noch mehr angewiesen sein wird auf fertige Produkte aus Asien später. Und wenn man das Ganze zusammennimmt und mit den Sachen, die Sie genannt haben, dass man sich vom Atomkraft verabschiedet hat, dass man die Pipelines hat sprengen lassen, die aus Russland Gas geliefert hatten und sich dann auf LNG-Lieferungen aus Katar gestürzt hat, die nun aber gestoppt werden durch diesen Konflikt, offenbart, dass Deutschland leider strategisch sehr vieles falsch gemacht hat. Und somit die Deindustrialisierung Fahrt aufnehmen wird, es sei denn, man kommt zur Besinnung und verhandelt mit der Ordnungsmacht in Westasien, die in diesem Konflikt angegriffen worden ist, und versucht wieder normale wirtschaftliche Routen unter der Kontrolle von den Einrainerstaaten selbst ohne Einmischung der USA wiederherzustellen. Das ist die einzige Chance, die Deutschland hätte, damit man eine Energiesicherheit gewährleistet, um weiterhin industriell aktiv sein zu können. Wenn nicht, dann droht die größte Deindustrialisierung, die man sich vorstellen kann, plus dass auch noch bei Schifffahrtsrouten, die zum Beispiel Lebensmittel oder Düngemittel nach Europa bringen, das Ganze auch noch auf die Lebensqualität der der Bevölkerung einen erheblichen Einfluss haben würde.
Der Iran steht seit Jahren unter Sanktionen und leidet unter hoher Inflation. Gleichzeitig verfügt das Land über moderne Militärtechnik, aber eine veraltete zivile Infrastruktur. Wie lange kann der Iran einen solchen Konflikt wirtschaftlich durchhalten?
Es war eine strategische Entscheidung damals vom iranischen Führer oder von dem Führer der Militärorganisation in Iran, dass man eine Lufthoheit in diesem Lufthoheitskampf oder sage ich mal Konkurrenzverhältnis mit dem man mit den anderen Staaten hatte, niemals die Oberhand haben könnte, weil die USA haben ja reihenweise alle möglichen Kampfflugzeuge in der Region verkauft. Und ein großflächiges Land wie den Iran kann man nicht sozusagen mit einem sogenannten Iron Dome oder sowas schützen. Somit hat man sich auf die Hyperschallraketen konzentriert und es zeigt sich, das war eine sehr kluge Entscheidung, denn wenn man noch die Schwärme der Drohnen dazu nimmt, dann kann man ja alle Schutzsysteme durchlöchern und mit Hyperschallraketen die Ziele sehr stark treffen. Es sind teilweise 1,5 bis zu 2000 Kilogramm Sprengkraft, die da geballt innerhalb von Sekunden auf den Boden knallen. Und somit hat man eine ganz neue Strategie entwickelt, die für Iran und für das Kriegsszenario, wofür man ja jahrelang geübt hat, genau richtig zu sein scheint. Dass gewisse Dinge, wie zum Beispiel die Kampfflugzeuge veraltet sind und so weiter, natürlich ist das durch den Wirtschaftskrieg entstanden und der Iran beabsichtigt auch nicht, jetzt Geld in solche Sachen zu investieren. Interessant wird sein, wie dann der nächste Krieg aussehen wird, denn der Iran behauptet ja jetzt aktuell, wir sind jetzt in einem Kreislauf gelangt in den letzten Jahren, wo Wirtschaftssanktionen, innere Unruhen, Eskalation, Krieg, Waffenruhe und dann das Ganze nochmal von vorne uns immer wieder in den Kreis drehen. Das heißt, jetzt will man aus diesem Kreis raus und gewisse Gewinne erzielen, auch sage ich mal diplomatische, um die USA und die Gegner dazu zu zwingen, sich etwas anderes zu überlegen. Was das für den Iran bedeuten würde, ich bin da eher pessimistisch, wenn das Ziel der Amerikaner war, den Iran dazu zu zwingen, niemals eine Atombombe anzustreben, hat man genau durch diesen Zyklus der sich wiederholenden Eskalationen und immer wieder Kriegshandlungen den Iran dazu gezwungen, dieses Programm schneller denn je voranzutreiben, um sich letztendlich eine Art Sicherheit zu kaufen, die zum Beispiel Nordkorea derzeit hat.
Herr Gu, vielen Dank für das Gespräch und alles Gute.
Gerne.